Von South Park bis Rick and Morty, welche sind die besten Animationsserien für Erwachsene? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast über alles, was sich so in Deutschland streamen lässt in Sachen Filme und Serien. Alles, was so zu finden ist bei der ZDF-Mediathek, der ARD-Mediathek, Amazon Prime, Netflix, Sky Ticket, Entertain TV, Magenta TV, was es da so alles gibt auf der Welt, Join und so weiter. Das ist alles Thema hier bei Streamgestöber. Und ich sitze hier nicht alleine. Ich bin verbunden mit meinen Moviepilot-Kollegen. Und da wäre zum einen der Streaming-Experte und Hardcore-Fußball-Binger Hendrik Ruben-Busch. Hallo, Hendrik.
Hallo.
Und zum anderen ist da der Serien-Max, der überraschenderweise Max heißt. Max Wieser. Hallo, Max.
Hallo. Wieser-Lehr.
Ja. Ich glaube, ich habe jetzt oft genug Max gesagt für den ganzen Podcast. Genau, ich bin Jenny Jecke. Und wir sprechen heute über Animationsserien für Erwachsene. Vorher möchte ich euch aber noch darauf hinweisen, dass ihr diesen Podcast ganz, ganz einfach und kostenlos unterstützen könnt. Und zwar, indem ihr uns bei Apple Podcasts bewertet oder in den Podcast-Apps eures Vertrauens. Wir sind ja auf allen möglichen Plattformen zu abonnieren. Hinterlasst uns also einfach eine Bewertung, schreibt eine kleine Review, zum Beispiel bei Podbean oder bei Apple Podcasts oder bei eurer App. Das freut uns, wir lesen die und das gibt uns auch einfach Motivation, weiterzumachen und unsere Freizeit einzig und allein einem Streambahn auf diesem Planeten zu widmen. So, ich bin hier aber verbunden mit Max und Hendrik und als erstes möchten wir euch ein paar Streaming-Tipps mit nach Hause geben. Wenn ihr aber gleich zu den Animationsserien weiterspringen wollt, ist das auch kein Problem. Ihr seht bei den Timecodes, wo es lang geht. Hendrik, was hast du zuletzt geschaut und kannst du das empfehlen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe Little Fires Everywhere geguckt. Das ist eine Serie bei Amazon, eine Miniserie. Die hat nur 8 Folgen. Die gehen jeweils eine Stunde. Und das ist eine Literaturverfilmung von einem Bestseller von Celeste Ng. Also der Nachname ist wirklich nur NG, deswegen ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Tut mir leid. Die Hauptrollen werden da gespielt von Reese Witherspoon und Kerry Washington. Und es ist eigentlich eine Dramaserie, aber ich musste sehr viel lachen, weil die Konflikte zwischen diesen beiden Frauen sind so zugespitzt. Dass es schon wieder lustig ist teilweise, weil es so unangenehm ist. Reese Witherspoon ist so eine Superhausfrau und Kerry Washington ist eine Künstlerin und die Leben überlappen sich dann eben in so einem superspießigen Vorort von Cleveland. Ja, und das macht sehr viel Spaß, dazu zu gucken, obwohl es teilweise dann auch echt hart zur Sache geht und die Konflikte dann eben auch eskalieren. Aber ich bin jetzt gerade bei Folge 5 und bin ziemlich gespannt, wie es weitergeht.
Spielt sie dann eigentlich die gleiche Rolle wie in Big Little Lies? Da war sie doch auch eine Superhausfrau.
Ja, ich glaube, sie ist jetzt wirklich die Go-To-Schauspielerin für Superhausfrauen. Und das ist aber wirklich nochmal eine Stufe höher, würde ich sagen. Also sie ist da wirklich, sie macht so sehr detaillierte Listen für ihre Kinder, die dann überall in der Küche rumhängen und fertigt so super drapierte Frühstückstütchen an, in verschiedenen Farben. Es ist wirklich, aber es wird dann alles noch gebrochen bei ihr, dieses Bild der Superhausfrau. Also Reese Witherspoon ist schon ein Ereignis in der Serie.
Und die heißt Little Fires Everywhere?
Genau.
Und streamt bei Amazon, habe ich es richtig verstanden?
Und hat eine Bewertung von 7,8 gerade bei der Moviepilot-Community.
Ja, das lohnt sich. Also der Seriencheck von Matthias, den findet ihr in den Shownotes, der klang auch sehr, war glaube ich Matthias, oder?
Ja.
Der klang auch sehr vielversprechend. Genau, Little Fires Everywhere bei Amazon. Max, du hast doch sicherlich deinem Spitznamen Serienmax entsprechend auch ein wenig Zeit auf Serienstreaming verwandt.
Ja, was hast du geguckt? War wieder ein langes Wochenende. ich habe tatsächlich eine Doku-Serie geguckt auf Netflix, die heißt Lenox Hill. Und die hat mich richtig umgehauen, die Serie. Ist eine Doku, die vier Ärzte begleitet. Das sind zwei Neurochirurgen, eine Ärztin in der Notaufnahme und eine Gynäkologin im Lenox Hill Krankenhaus in New York City in der Upper East Side. Und das ist ein wirklich realer Blick auf den Ärztealltag und den medizinischen Alltag im Krankenhaus mit allen Facetten. Halt auch sehr, sehr ungeschönt. Also man ist viel bei Operationen dabei, man ist bei Geburten dabei und man sieht sehr viele Gehirne, die ausgekratzt werden. Also es ist nichts für einen schwachen Magen, das muss man schon mal sagen. Und ist halt auch sehr niederschütternd, weil es halt diese zwei Neurochirurgen halt sehr viel mit Gehirntumoren zu tun haben und die Geschichten der Familien dahinter. Das ist schon teilweise sehr harter Tobak und die Serie hat mich sehr erinnert, also hat mich sehr persönlich berührt an, hat mich erinnert an eine ZDF-Neo-Serie, Junior Docs, die lief vor ein paar Jahren und da habe ich nämlich mitgearbeitet am Set, an vorderster Front, habe ich 2 Jahre im Krankenhaus mit einem Filmteam mitgearbeitet und da habe ich mich halt sehr dran erinnert gefühlt bei der Serie, weil genauso ist das halt auch so der reale Ärztealltag und auch wie man die Kamera folgt immer den Ärzten, die Kamera rennt den Ärzten quasi die ganze Serie immer nur hinterher und nur wenn sie mal irgendwie auf dem Fahrstuhl warten, haben sie so kurz einmal Zeit, so kurz in ihre Seele reinblicken zu lassen, also man kriegt diese ganze Hektik wirklich mit und ist nah dran. Also das kann ich allen empfehlen, die schon mal in diesen Komplex Krankenhaus reingucken wollten.
Wird da auch das Privatleben beleuchtet?
Von den Ärzten schon nur so ein bisschen am Rande, weil sie halt kein Privatleben haben, weil die halt wirklich 24/7 eigentlich im Krankenhaus arbeiten. Aber man bekommt das halt schon so mit dem Druck auf die Familien, dass einer dieser Neurochirurgen halt während seiner Arztausbildung seine Kinder eigentlich nie gesehen haben. Seine Kinder haben ihn das erste Mal wirklich als Vater wahrgenommen, als sie 5 waren. Also das wird schon thematisiert, ja.
Ja, das klingt nach was für mich, weil ich bin ein riesen Emergency Room-Fan und je weniger Privatleben bei solchen Sachen, desto besser und ist nicht ganz so soapig. Das war bei Netflix, oder?
Genau, das bei Netflix und bei Moviepilot gibt es leider noch keine Durchschnittsbewertung, weil die Serie hat bei uns leider erst eine Bewertung und das war ich.
Lennox Hill, ja, schaut euch Lennox Hill an und bewertet es bei Moviepilot, damit Max nicht ganz so einsam ist da. Ja, ich habe auch was bei Netflix geschaut und zwar Da 5 Bloods, den neuen Film von Spike Lee, ein echtes Netflix-Original, das seit, glaube ich, vergangenem Wochenende da bei dem Streaming-Anbieter zur Verfügung steht. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich werde hier natürlich nicht spoilern. Es ist eine Geschichte von einer Gruppe von Vietnamkriegsveteranen, afroamerikanischen Vietnamkriegsveteranen, die im höheren Alter nach Vietnam reisen, um die Gebeine ihres ehemaligen Gruppenführers zurück nach Hause zu holen, der von Chadwick Boseman gespielt wird übrigens, dem Star aus Black Panther. Und sie haben aber noch etwas anderes vor, etwas Güldenes. Es ist nämlich auch in gewisser Weise ein Verschnitt von Der Schatz der Sierra Madre, also diesem berühmten Goldsucher-Film. Hier kommt alles Mögliche zusammen, wie man das bei Spike Lee gewohnt ist, der ja sehr gerne verschiedene Genres mixt, zusammen mit authentischen Fakten der Geschichte. Und in diesem Fall mixt er quasi die Traditionen des Kriegsfilms von etwa bei bekannt aus Apocalypse Now oder so, mit der Geschichte, die in diesen Kriegsfilmen meistens nicht repräsentiert wird, nämlich der afroamerikanischen Erfahrung des Vietnamkriegs, des Problems, dass man damals in den 60er, 70er Jahren daheim unterdrückt wurde und dann in ein anderes Land als Kanonenfutter geschickt wurde, um ein anderes unterdrücktes Volk zu ermorden, wenn man es überspitzt sagen will. Und das ist alles Thema in diesem Film, der alle möglichen Genres und auch Stimmungen vereint. Also manchmal ist es ein bisschen platt und lustig und manchmal ist er tief traurig. Und das alles wird getragen vor allem von Delroy Lindo, der der Veteran spielt, den Veteran in der Gruppe, der den Krieg am schlechtesten verwunden hat, der heimgesucht wird von den Erinnerungen an seinen toten Gruppenführer und der ein Trump-Wähler ist. Oh, oh. Denn Trump kommt prominent vor in diesem Film, aber es ist jetzt keine Trump-Satire oder so. Das ist alles nur Teil, um diesen ultra-komplexen Charakter von Delroy Lindo natürlich auszumalen, seine vielen widersprüchlichen Facetten, die sich dann auch in dem Film wandeln. Und es ist einerseits Drama, es ist Kriegsfilm, es ist irgendwie auch ein Bucketlist-Film mit älteren Herren Und der Genre-Aspekt kommt auch nicht zu kurz. Also da verwandelt sich der Film alle 10 Minuten in etwas anderes. Und ich kann ihn wirklich empfehlen. Man sollte nur nicht so einen traditionellen eine traditionelle Kriegsfilmerzählung erwarten, wie sie zum Beispiel in 1917 oder Platoon oder so vorkommt. Ein Beispiel, die älteren Darsteller spielen auch ihre jüngeren Versionen, also in Flashbacks zum Vietnamkrieg. Und das Alter des Castings geht sowieso überhaupt nicht auf, durchweg. Und das ist aber auch eine Absicht und passt auch sehr gut zu diesen Erinnerungen, die man einfach nicht begraben kann, bis man sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Und das ist wirklich ein sehr guter Film, The Five Bloods, einer auf jeden Fall eines der besseren Netflix Originals aus den letzten Wochen. Genau, streamt bei Netflix.
Hat der Oscar-Chancen? Ich habe schon gesehen, da werden
Also dafür ist er zu früh dran. Also da die Oscars ja jetzt verschoben werden, glaube ich, in den April hinein, die kommenden Oscars nächstes Jahr, wird der nur noch weiter im Gedächtnis zurückgedrückt, fürchte ich. Jetzt sind alle heiß drauf, aber wie das so bei Netflix Originals ist, in einem Monat wird niemand mehr drüber reden. Das ist ja leider so. Und ich glaube halt auch nicht, dass Netflix so viel Geld investiert wie in die Kampagne für The Irishman zum Beispiel.
Ja.
Aber Delroy Lindos und seine Kollegen, die man alle auch zum Beispiel aus The Wire und so kennt, sind auf jeden Fall eine Augenweide und das lohnt sich, ob sie nur einen Oscar kriegen oder nicht. Ja. Ja,
ich bin auch großer Delroy Lindo-Fan, weil als The Good Fight-Fan, da ist er nämlich auch in einer Hauptrolle.
Ja, da kommt alles zusammen.
Ja, ich will einfach nur The Good Fight immer erwähnen im Podcast.
Finde ich gut. Good Fight ist bei Amazon Prime, oder?
Die ersten 3 Staffeln.
Ja.
Gut, dann haben wir noch einen Streaming-Tipp. nun aber zu unserem Hauptthema. Wir wollen heute sprechen über Animationsserien für Erwachsene. Und das ist ja ein extrem weites Feld. Und wir haben uns im Vorfeld entschieden, das ein bisschen einzugrenzen. Max, kannst du kurz erklären, was unsere Voraussetzungen waren für die Diskussion heute?
Ja, wir haben natürlich erstmal, wenn man jetzt hört, Animationsserien für Erwachsene, eigentlich, also alle Animationsserien sind auch für Erwachsene. Das ist ja nicht das Ding. Deswegen wollten wir eigentlich mal so ein bisschen über härtere Animationsserien reden, die auf Erwachsene ausgerichtet sind. Sei es von der Altersfreigabe, da haben wir so ein bisschen so ab 12, ab 16 aufwärts. Oder halt von der Thematik, die sich eher an erwachsene Zuschauer richten. So, also da wollten wir uns drauf spezialisieren heute. Und wir haben uns entschieden, dass wir nicht über Animes reden. Da gibt es nämlich extrem viele, auch für Erwachsene. Aber die haben wir größtenteils alle nicht gesehen.
Ja, finde ich gut, weil ich könnte jetzt nicht noch 1000 Animes nachholen. Außer Cowboy Bebop ist gut, gute Serie für Erwachsene.
Das ist dann nochmal ein anderer Podcast.
Auf jeden Fall. Wenn ihr an Animationsserien für Erwachsene denkt, was macht die für euch aus? Hendrik, wenn du zurückdenkst, weiß nicht, an die ersten Serien, die da in den 90ern aufgekommen sind, was haben die für dich als vielleicht auch jüngeren Zuschauer erwachsener gemacht als jetzt sowas wie die Simpsons, was ja immerhin schon ab 12 ist?
Ja, also ich glaube schon immer so auch so ein überraschendes Element. Also ich glaube, bei mir ging es dann schon so los, dass ich so Zeichentrickserien geguckt habe mit der Erwartung, okay, das ist alles zahm und harmlos. Und dann steigt man in so eine Welt ein, wie eben Family Guy und South Park. Und dann wirst du, ich glaube, diese Serien spielen dann auch mit dem Kontrast, dass du dann eben plötzlich, also zumindest die frühen Serien spielen mit diesem Kontrast, dass du plötzlich eben mit härteren Themen konfrontiert wirst, wenn es eben wirklich krassere Familienkonflikte sind oder eben auch politische Konflikte eben bei South Park vor allem oder auch bei Family Guy dann eben die Rassenkonflikte in den USA, mit denen du dann plötzlich dich auseinandersetzen musst. Das wird natürlich alles im Laufe der Staffeln dann noch ein bisschen mehr. Deswegen, also gerade die Simpsons sind erstmal eine Familienserie in den ersten Staffeln, genauso wie Family Guy auch. Die haben sich ja alle entwickelt über die Staffeln hinweg und sind härter geworden im Humor und in den Themen. Ich glaube, daran würde ich es erstmal festmachen.
Max, wenn du dich erinnerst, was waren so die ersten Serien in dieser Richtung, die du aktiv geschaut hast?
Ich glaube, bei mir war es tatsächlich South Park. Das war dann Anfang der 2000er und da waren wir natürlich alle nicht erwachsen und das war dann immer erwachsene Animationsserien sind so, oh, das ist was Verbotenes, das dürfen wir nicht sehen, deswegen wollen wir es umso mehr sehen, das läuft nachts um 12:30 auf RTL und alle in meiner Klasse haben South Park geguckt, ich weiß nicht wann, also es lief nachts bei RTL am Wochenende. Und ich wollte es unbedingt gucken, aber mein Kinder-Biorhythmus hat es nicht zugelassen. Ich bin immer kurz vorher eingeschlafen.
Oh nein.
Ja, und dann habe ich mir zum 12. Geburtstag die VHS-Kassetten von der ersten Staffel South Park gewünscht von meiner Mutter und habe einfach nicht erwähnt, worum es geht in der Serie. Und ich hätte sie fast bekommen, nur meine Mutter hat dann, ich weiß nicht, was für ein Markt das war, hat sich das angeguckt, die Packung, da stand bei der ersten Folge Cartman und die Analsonde, da hat sie gesagt, nein, das kriegt kein 12-Jähriger zu Gesicht. Da dachte ich, ach, damn.
Bei mir war das ganz ähnlich. Bei mir wurde auch immer dann irgendwie so in der 6., 7., 8. Klasse über South Park gesprochen und ich konnte das alles gar nicht sehen, weil ich keinen Fernseher hatte und auch wenig Fernsehen gucken durfte. Und dann irgendwann habe ich dann halt einen eigenen Fernseher bekommen mit so einer rauschigen Antenne. Und dann konnte ich dann irgendwann, habe ich dann auch so um 12:30 oder so dann diese Halloween-Folge von South Park gesehen, wo sie dann anfangen, die Gehirne irgendwie aufzufressen. Und das hat mich total schockiert in dem Moment tatsächlich, dass dann plötzlich Blut fließt und offene
Gehirne.
Schädeldecken mit herausquetschenden Gehirnen dann irgendwie mir gezeigt wird. Das war wirklich, hat ein schlechtes Gefühl bei mir im Magen verursacht, sowas. Und aber dann wusste ich endlich, worüber die Leute gesprochen haben bei South Park. Das war eine gute Erfahrung.
Ja, South Park war für mich auch da so ein einschneidendes Erlebnis. Also wenn da, ich weiß nicht, ob das in dem Kinofilm, den ich damals auch geschaut habe, aber nicht im Kino leider, oder in der Serie war, aber gibt's irgendeinen Moment, wo Cartman, glaube ich, im Hitler-Kostüm zu Halloween erscheint. Und das ist dann natürlich sowas, wo man weiß, aha, hier werden Geschmacksgrenzen überschritten. Und das war damals schon irgendwie revolutionär. Das kam natürlich nicht aus dem Nichts. Also das war Teil so eines riesen Animationsbooms, für den auch wesentlich die Simpsons beteiligt waren. Bei den Simpsons waren für mich immer so ein bisschen Grenzüberschreitung die Halloween-Folgen auch. Mhm. Die waren was Besonderes, weil da ging es ja wirklich teilweise sehr derbe zu, wenn da Kinder in der Schule gegessen werden und so. Da hatte ich, glaube ich, auch eine Videokassette, wo 4 Halloween-Folgen drauf waren. Das war mein größter Schatz. Und ansonsten war ein Teil des Booms auch sowas wie King of the Hill, was mir damals, glaube ich, zu hoch war, von Greg Daniels, der auch später The Office gemacht hat. Und Beavis und Butthead sollte man vielleicht noch erwähnen, weil das ist von Mike Judge, der jetzt Silicon Valley und so weiter mitgeschrieben hat und so. Das Beavis und Butthead, als ich das zum ersten Mal gesehen habe bei MTV, diese beiden Dudes da mit diesen riesigen Köpfen und ihren ganz seltsamen Stimmen, da dachte ich auch, was ist das denn jetzt? Ist das überhaupt für Kinder? Darf ich das gucken? Was zum Teufel? Und das war ein richtiger Animationsboom in den 90ern, der dann in Family Guy und South Park gipfelte, die jeweils so South Park 97 und Family Guy 99 gestartet sind. Und wir werden auch über einige dieser durchaus älteren Serien hier auch sprechen, aber natürlich auch über neuere. Und wir haben das so ein bisschen nach so einer Art Genre aufgeteilt, nur um euch das vorher ein bisschen klar zu machen. Eins der wichtigsten Kriterien war auch die Moviepilot-Bewertung. Das heißt, wenn eine Serie vielleicht bei Moviepilot ein bisschen umstrittener ist, die ihr aber ganz, ganz toll findet, dann schreibt das, wundert euch nicht, dass das so ist, dass sie hier vielleicht gar nicht vorkommt. Wir können ja natürlich nicht jeden kleinen Geheimtipp nennen, aber falls ihr einen riesen Tipp habt in Sachen Animationsserien für Erwachsene, dann könnt ihr uns natürlich auch zum Beispiel per E-Mail eine Sprachnachricht schicken, die wir dann gerne im nächsten Podcast unterbringen. Das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir beschränken uns hier größtenteils so auf die großen Bekannten, aber manche davon kennt ihr vielleicht auch noch gar nicht, weil das weite Feld des Streamings natürlich jetzt mittlerweile ziemlich unübersichtlich geworden ist. Angefangen aber bei Family Guy und South Park. Ich muss sagen, Family Guy konnte ich nie was anfangen, fand ich furchtbar. Also ich als Simpsons-Fan, aber bei euch sieht das hoffentlich anders aus.
Ich mag Family Guy total. Also das ist wirklich auch eine Serie, die ich gerne dann mit meinen Brüdern dann nochmal gucke, weil das wirklich irgendwie, das ist auch, ich gucke mir gerne die ersten Folgen nochmal an, die ganz anders sind als die neuen, wo es ja wirklich Ich vergleiche das wirklich immer gern mit den Simpsons, weil Family Guy fängt als Familienserie an, in der die Familienmitglieder irgendwie auch schon so sexuelle Bedürfnisse haben, das ist recht offensichtlich, und eben über andere Themen sprechen. Und irgendwann wird der Humor dann ein bisschen deftiger, aber auch ein bisschen verfeinerter, und irgendwann sind dann eben diese Einspieler viel wichtiger, die es halt bei Family Guy immer gibt, diese irgendjemand macht eine Referenz und dann gibt's diesen einen kleinen kurzen Clip, geht ja meistens auch viral, dann das sind ja Clips, die kannst du bei YouTube inzwischen kannst du die anschauen und so. Ja, nee, also ich bin ein großer Family Guy Fan immer noch.
Ich auch. Max, wie sieht's bei dir aus?
Ich auch großer Fan. Ich habe es tatsächlich bis letztes Jahr, bis Staffel 17 auch komplett geguckt. Und dann habe ich aber für mich persönlich den Cut gemacht. Es war eine schwere Trennung. Da habe ich auch ein bisschen drüber geredet. Könnt ihr mal die Podcast-Folge, haben wir eine aufgenommen über Serien abbrechen, dass es okay ist. So, die könnt ihr gerne euch mal anhören. Ich fand die Serie am Anfang immer super. Mich haben diese ganzen Cutaway-Scenes, diese ganzen popkulturellen Referenzen total abgeholt und auch dieser derbe Humor. Aber im Verlauf der Serie wurde es halt für mich immer ein bisschen schwerer erträglicher irgendwie. Also es wirkte für mich, als ob die Gags nicht mehr so wirklich zündeten. Und Seth MacFarlane hat sich ja auch in der Zwischenzeit dann anderen Projekten zugewandt, wie The Orville. Und das wirkte dann so in den letzten Jahren ein bisschen so, als ob alle Kreativität schon bei The Orville ausgeflossen ist und dann der Rest war noch über für Family Guy. So, das ist so das Kind, was jetzt immer so am Bein noch mitgeschliffen wird. So.
Ja, so das schwankt total mit den Autoren, die sie dann eben verwenden für eine Serie. Es gibt wirklich ganze Folgen, die dann total abfallen, aber die nächste ist dann wieder großartig. Ich glaube wirklich, die müssen die richtigen Autoren und Autorinnen finden. Da haben sie gerade noch so ein bisschen Probleme. Also es gibt immer noch großartige Folgen, aber manchmal weiß ich dann auch nicht.
Immer wenn Mac zurückkehrt.
Ja, genau.
Ja, der hat eine Community-Bewertung von 7,5, was eigentlich ziemlich gut ist für so eine langlebige Serie, würde ich mal sagen. Es gibt aber noch deutlich bessere. Ihr könnt aber, liebe Hörer da draußen, Family Guy in 17 Staffeln bei Amazon Prime anschauen. Also falls ihr jetzt anfangen wollt, das nachzuholen. Ab damit. Max, würdest du sagen, man kann einfach so zwischendrin einsteigen oder sollte man um Family Guy auf dem Prime sozusagen, also nicht Amazon Prime, sondern dem Höhepunkt, kreativen Höhepunkt, sollte man da ganz von vorne anfangen? Was würdest du da als Tipp geben?
Ich würde schon mit den alten Folgen anfangen. Das war doch so eine Ära, bevor die Serie abgesetzt wurde. Die wurde ja dann abgesetzt und irgendwann wiederbelebt. Ich würde schon, dass man sich die frühen Folgen mal anguckt, aber man kann eigentlich überall einsteigen. Weil es gibt ja auch keine wirkliche durchgehende Handlung, dass man jetzt irgendwas verpassen würde. Aber es hilft schon, wenn man es von Anfang an guckt, weil später halt wirklich viele Running Gags halt immer sich auf frühere Folgen beziehen. Also wenn dann plötzlich wieder das Hühnchen auftaucht, mit dem sich Peter irgendwie bis zum Tode prügelt, dann muss man das schon öfter gesehen haben, damit es besonders lustig ist. Das passiert ja, nämlich immer wieder.
Oder man schaut halt die YouTube-Compilations, das weiß ich noch. Das war ein Staple, wenn man irgendwo Videoabend gemacht hat. Mitte der 2000er hat man als Einstimmung eine YouTube-Compilation von Family Guy Failed oder Cutaways oder wie man das auch immer dann nennen will, wenn da jemand irgendwie erschlagen wird von irgendwas als Gag zwischendurch oder ein Bär kommt oder sowas.
Oder Peter als Spider-Man an der Wäscheleine rumhängt, ja.
Genau, ja. Und ich hatte immer Probleme mit Family Guy, aber ich habe mich immer gefreut, dass da, weiß nicht, so jemand wie Adam West oder so eine, es war glaube ich Adam West, oder? Eine größere Rolle bekommen hat als da in der Serie.
Der ist der Bürgermeister, glaube ich, ist er doch von.
Genau, ja. Adam West aus der alten Batman-Serie aus den 60ern. Mhm. Woop woop. Sehr schöne Serie. Was mir persönlich immer besser gefallen hat als Family Guy, und auch, wo ich ja viel länger dran geblieben bin, das war South Park, wie gesagt, 1997 von Trey Parker und Matt Stone. Kurz danach gab es schon einen Kinofilm. Mich wundert es primär, dass es seitdem nicht noch einen Kinofilm gab, aber dafür diverse Videospiele, soweit ich weiß. South Park hat sich ja auch sehr stark gewandelt, hat aber immer davon profitiert, dass die einzelnen Folgen unglaublich schnell produziert werden. Und auch schnell auf aktuelle politische Ereignisse und Kontroversen reagieren, können. Für mich war der Höhepunkt von South Park so diese Folgen, das ist auch schon wieder wahrscheinlich 10-12 Jahre her oder so, aber es gab so einen Videospielkrieg, glaube ich. Das habe ich mir auch alles mehrmals angeschaut, weil South Park auch immer den Vorteil hatte, dass man schon früh online vor Netflix und so quasi die komplette Serie schauen konnte. Nämlich bei South Park Studios. Das gibt's immer noch. Und das ist war für mich wirklich so eine ganz neue Erfahrung, das ohne Werbung einfach mal so wegzuschauen. Wie sieht eure Beziehung zu South Park aus? War euch das zu edgy oder seid ihr dran geblieben?
Ja, bei mir gab's diese Phase, wo ich erstmal nachholen musste, weil ich wirklich die allerersten Folgen, diese ganzen Klassiker mit eben die Halloween-Folgen und so, das habe ich alles sehr viel später erst gesehen, dann aber sehr schnell. Und irgendwann gab es dann auch bei mir so eine Phase, wo ich dann wirklich ungefähr, weiß nicht, ich glaube, das war müssen so zwischen 2015 und 2012, da habe ich wirklich jede Staffel auch live geguckt und bin dann aber irgendwann ausgestiegen, weil es mir zu aktuell wurde. Also ich bin gar nicht so ein Fan davon, von dieser schnellen Kommentierung aktueller Ereignisse, weil dann darunter auch so ein bisschen dann wirklich die Charakterzeichnung tatsächlich auch ein bisschen leidet. Weil es wirklich, es geht dann fast immer nur um die Nachzeichnung eines Konfliktes und nicht mehr wirklich um die Figuren selber. Das war mir ein bisschen zu viel Twitter-Thread-Comedy teilweise.
Bevor es Twitter gab.
Ja, irgendwie schon. Nee, das war schon währenddessen, aber ich glaube, bevor es Twitter-Threads gab. Deswegen bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil es auch einfach zu schwer war, Schritt zu halten. Wenn du die Folge verstehen musstest du so ein bisschen dann auch den politischen Diskurs in den USA dann irgendwie mitbekommen haben. Und teilweise war das dann auch ein bisschen zu nischig schon, also für mich zumindest, wenn ich dann irgendwas mal nicht mitbekommen habe, was da gerade abging. Ja, deswegen bin ich jetzt irgendwie seit Staffel 18, glaube ich, bin ich raus.
Ich bin immer noch drin. Ich gucke das fleißig, seit ich 12 bin. Ich glaube tatsächlich, das war sogar die erste Serie, die ich gebinged habe, bevor es Bingen überhaupt gab. Ich glaube, die ersten drei Staffeln habe ich mir dann später alle auf VHS-Kassette bekommen. Auch wenn ich sie nicht von meiner Mama zum Geburtstag bekommen habe, ich habe sie dann auf anderem Wege bekommen. Und das war, also die ersten Staffeln ist das halt wirklich noch dieser dreckige, harte Humor, wo es einfach sehr edgy ist. Und dann im Verlauf, merkt man halt wirklich auch die Entwicklung der Serie, wie Trey Parker und Matt Stone sich selber auch entwickelt haben, dass sie selber Familien haben und dann der Fokus halt auch immer manchmal weg von den Kindern und mehr zu den Erwachsenen, also zu Randy halt meistens geht. Da sieht man halt die Entwicklung und halt in den letzten Jahren haben sie so viel versucht mit der Serie, weg von diesem wöchentlich eine neue Folge mal zu einem staffelübergreifenden Plot. Also da ist immer noch sehr viel Energie in der Serie und es hat, also mich fasziniert das, dass sie einfach so aktuell ist, die Serie, weil die innerhalb von 6 Tagen produziert wird. Da gibt's auch eine tolle Doku zu, die heißt, glaube ich, 6 Days to Air, The Making of South Park. Und da wird das alles sehr gut erklärt, wie sie das so schnell produzieren, die Serie. Ich mag sie immer noch, auch wenn sie nicht mehr ganz so edgy ist und Kenny leider nicht mehr wöchentlich stirbt. Aber ist immer noch toll.
Ich finde, die Produktion, die erinnert halt so ein bisschen an irgendwie Late-Night-Shows, zumindest in Deutschland wird die, wenn dann irgendwie die Heute-Show, die muss ja innerhalb von einer Woche produziert werden. Und genauso wird das Nego-Magazin Royal, das funktioniert ja ähnlich. Und so fühlen sich dann irgendwie auch die South Park-Folgen dann irgendwann an. Du hast dann, dass du eben diese Live-Kommentierungen hast. Und ich glaube, das hängt ja auch viel damit zusammen, wie was jetzt technisch möglich ist, weil sie eben die Folgen viel schneller produzieren können. Dadurch
genau, weil sie mittlerweile digital produziert werden. Früher war das wirklich noch, das war, glaube ich, ein Kurzfilm, womit das angefangen hat, wo sie wirklich noch ausgeschnitten haben, diese kleinen Figuren, und das alles per Hand animiert haben, wo es richtig dreckig und unfertig aussah.
Ja. Wie viel Einfluss haben denn überhaupt noch hier Trey Parker und Matt Stone auf die Serie? Weißt du das?
Oh Gott, ich denke mal recht viel, weil ich weiß jetzt nicht mehr, welcher von den beiden das war. Ich glaube, Trey Parker, der auch die meisten Stimmen spricht.
Okay, ja.
Von daher hat er schon Einfluss, weil er ja die ganze Woche lang dann alle Stimmen vertont und die Songs auch schreibt, wenn es welche gibt. Doch, ja, ist Trey Parker, der spricht Stan, Eric, Randy, Mr. Garrison und alle. Ganz viele.
Die Schnellproduktionsweise von South Park hat für mich so ein bisschen aber auch einen schlechten Einfluss auf die Simpsons gehabt, weil sie ja dann etwa, als nachdem South Park gestartet ist, auch versucht haben, ein bisschen edgier zu sein und vor allem auch auf aktuelle Sachen noch mehr zu reagieren, habe ich manchmal das Gefühl, nur ist die Produktionsweise von Simpsons dann so, dass es ein Jahr dauert, bis man reagieren kann. Und ja, also ich mag South Park sehr, wesentlich mehr als Family Guy, aber bin manchmal auch so ein bisschen traurig, was so die Wirkung auf die Simpsons angeht. Das kann man natürlich jetzt nicht diesen Serien anlassen, aber die Simpsons haben dann halt auch versucht, so ein bisschen erwachsener zu werden und ein bisschen wurden dann auch zynischer, je dümmer Humor wurde. Ja, finde ich manchmal schade, aber es gibt mehr dazu, könnt ihr dann in unserem Simpsons-Podcast hören, den wir auch schon aufgenommen haben. Simpsons bei Disney Plus.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Staffeln. Ja, natürlich.
Habt ihr denn sonst irgendwie so eine Lieblingsfolge von South Park? Oder? Also bei mir verschwimmt vieles tatsächlich, aber so einzelne Folgen bleiben immer noch so im Kopf.
Boah, ich kann es nicht genau benennen, aber ich glaube, die eine Folge, es ist eine Butters-Folge.
Butters ist der Beste.
Ja, wo Butters von zu Hause ausreist. Und es geht dann, glaube ich, um bestimmte Missbrauchsfälle in den USA. Und das wird an Butters Verschwinden irgendwie erklärt. Und das ist auch total schockierend. Am Ende denkt dann seine Mutter, glaube ich, er kommt als Zombie zurück und hält ihn dann irgendwie gefangen im Keller. Und ja, ich glaube, da müssen sie am Ende vor die Kamera treten und sagen, ja, unser Sohn ist tot und wir haben aber nichts damit zu tun. Und das wird dann eben übereinandergelegt mit wahren Fällen in den USA. Und das war wirklich so eine Folge, die sich bei mir so reingebohrt hat in die Wahrnehmung von Cartoon-Serien so ein bisschen, weil das hat mich echt schockiert. Das habe ich dann auch recherchiert, was da genau passiert ist. Das ist alles total krank.
Bei mir ist so viel, ich glaube, weil es mich persönlich anspricht, war es, glaube ich, so die Folge, wo Cartman rothaarig wird und dann mit diesen ganzen rothaarigen Kindern, die Daywalker genannt wird, werden. Das fand ich sehr lustig.
Die war wirklich super. Ich würde dann diesmal einen extra South Park Podcast aufnehmen, nur damit ich mich wieder an all die Folgen erinnern kann.
Gerne. Die Warcraft-Folge, Scott Tellerman.
Die Warcraft-Folge ist, glaube ich, eine meiner Lieblingsfolgen. Auch endlos vermehmbar.
Haben wir schon mal was für die nächste Zeit für den Plan? So.
Auf jeden Fall. Ihr könnt bei Amazon Prime 22 Staffeln von South Park streamen, falls ihr demnächst nichts zu tun habt, oder bei southparkstudios.com. Soweit ich das gesehen habe, immer noch ganz normal, kostenlos und auch auf Deutsch.
Ja, alle Folgen bis auf eine.
Die Osama Bin Laden-Folge?
Nee, das war die Mohammed-Folge.
Ach, Mohammed, genau.
Ja. Die es nicht mehr gibt.
Ach ja, auch ein Podcast-Thema für sich, glaube ich. Das sind so die beiden Serien, die so dieses Sitcom-Format, Kleinstadt, Familie und so weiter, von den Simpsons quasi in die erwachsene Richtung gedrückt haben, Ende der 90er. Und es gibt ja immer noch Serien, die ähnliche Themen haben, aber die jeweils anders aufbereiten. Eine sehr naheliegende ist F is for Family, eine Netflix-Serie von Bill Burr hat bei uns in der Community eine Bewertung von 7,3. Es gibt 4 Staffeln bisher. Die 4. ist, glaube ich, auch ganz, ganz frisch. Und ich muss sagen, F is for Family, aufgrund der Kürze der Staffeln, die mich bei anderen Animationsserien von Netflix, da überwältigt mich die Länge regelmäßig, wenn es da über 10 Folgen im Grunde schon geht. Aber aufgrund der Kürze der Staffel war ich sehr schnell sehr angetan auch von F is for Family. Es ist alles sehr begrenzt irgendwie, sehr präzise auf den Punkt. Man hat nicht kein überflüssige, kein Filler und so. Und was mir auch sehr gefallen hat, man merkt irgendwie die Persönlichkeit von Bill Burr, dem Comedian, den ich auch sehr mag, durch. Aber es hat auch ein bisschen Herz. Max, du hast auch F is for Family geschaut, oder?
Ja, für alle, die sich jetzt fragen, was ist das überhaupt? Worum geht's da? Also es ist halt schon erinnert ein bisschen an die Simpsons und Family Guy, so ein bisschen diese amerikanische Kernfamilie, die im Zentrum steht, die Murphy-Familie. Nur hier ist es alles so im Setting der 70er Jahre. Und ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe das in Vorbereitung auf den Podcast angefangen letzte Woche, habe jetzt schon die ersten 2 Staffeln geguckt. Und die Serie ist schon ziemlich derb. Also sie lebt halt zum größten Teil einfach von diesem fluchenden Familienvater, der also wirklich alle Schimpfwörter kennt, die es gibt. Und dieses ganze Konstrukt der Kernfamilie halt so die größte Belastung, als größte Belastung dargestellt wird, dass Vater und Mutter all ihre Träume aufgeben mussten und einfach zerbrechen unter dem Gesellschaftsdruck. Das finde ich, habe ich nicht erwartet, dass das halt schon sehr deprimierend ist, die Serie.
Oh, das klingt ja irgendwie ein bisschen wie Malcolm mittendrin. Kann man das irgendwie vergleichen? So als Malcolm mittendrin in Zeichentrickform oder so?
Na, es ist ein bisschen, also wie Max schon sagt, es ist halt härter. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass halt auf realen Erinnerungen von Bill Burr basiert. Dass er, man erkennt ihn auch als eins der Kinder in der Serie wieder, nicht nur wegen den roten Haaren.
Ach, er ist das rothaarige Kind, okay, das Weichei.
Ja, ja, also wenn Bill Burr in seinen Stand-Up-Sets und so, gibt's auch mehr Stand-Ups bei Netflix, die ich sehr empfehlen kann, spricht, dann hat er auch immer so diese Persona, die sofort wütend wird und so. Und wenn man dann F is for Family schaut, dann weiß man, woher das kommt. Und da ist aber auch so eine gewisse Selbstreflexion drin, weil dieser Vatertyp eben nicht verherrlicht wird, ne? Das ist nicht so wie bei einer schrecklich nette Familie, wo man irgendwie den Loser auf der Couch hat, dann lacht man drüber und so. Aber es hat keine Konsequenzen so richtig, sondern also der ist dann, wenn er zum Beispiel, wenn bei schrecklich nette Familie, wenn er da irgendwie gegen Frauen rantet oder so, das ist dann alles nur lol, lol, weiter im Text. Und bei F is for Family hat man aber, wie Max auch schon erwähnt hat, hat man das Gefühl oder man merkt richtig, dass da Schmerz ist und Reflexion, warum bestimmte Aspekte der Persönlichkeit des Vaters eine Belastung für die Familie waren, aber warum man sie vielleicht auch in sich selbst, also in Form von Bill Burr, wiederfindet und wie man damit so ringt. Und das ist richtig gut für so eine derbe Animationsserie, die zunächst, wenn man die erste Folge schaut oder so, halt wirkt wie ein Rip-Off von Family Guy oder so. Da steckt noch wesentlich mehr dahinter. Also ich kann die auch absolut empfehlen.
Und es ist schon horizontal erzählt. Also ist schon immer ein roter Faden durch die Staffel. Man kann nicht jede Folge einzeln gucken, durcheinander, sondern die bauen schon aufeinander auf. Und das finde ich immer ganz witzig gemacht, dass halt viele Gags in einer Folge sich auf Ereignisse beziehen, die ein oder zwei Folgen davor passiert sind. So.
Ja, das ist schon komplexer auf jeden Fall. F is for Family bei Netflix. Eine andere Netflix-Serie, und das ist jetzt, glaube ich, generell ein sehr Netflix-lastiger Block, konzentriert sich stärker auf Kinder, und zwar eine besondere Phase im Leben von Kindern und Jugendlichen, nämlich Big Mouth. Eine Serie von unter anderem von Nick Kroll, auch ein Comedian, der auch mindestens einen der Figuren spricht, Folge stopft mit berühmten Comedy-Menschen aus den USA als Sprecher. Hendrik, du hast Big Mouth auch geschaut. Wie findest du die Serien? Worum geht's eigentlich?
Also ich habe die erste Staffel geguckt. Es geht tatsächlich also um die Pubertät. Also es geht einfach nur, also die Wunderschmerzen und Flüssigkeiten und Veränderung der Pubertät, alles, was irgendwie damit zu tun hat. Es ist wirklich sehr direkt und darum geht es ja im Grunde auch. Also dass man, glaube ich, auch über das Zeichentrickmedium, dass man damit Dinge vermittelt, die man sonst in einer Realserie eben nicht vermitteln könnte. Und da gibt's eben so ein surreales Element, und das sind eben die Monster, die Pubertät verkörpern und dann eben mit den Figuren in Dialog treten. Und das ist wirklich so eine kleine Therapiestunde für alle, die die Pubertät schon hinter sich haben oder eben auch gerade erleben. Ich glaube tatsächlich eher, dass es sich an die Leute richtet, die es schon hinter sich haben, also die irgendwie in unserem Alter sind, also 30 oder auch älter. Es hat auch so ein leichte, wunderbare Jahre-Touch, was, glaube ich, bei mir vor allem an dem Intro-Song liegt. Das ist so ein alter Soul-Song. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, wer den singt. Ja, ist alles sehr tragisch, schmutzig, aber auch irgendwie schön, wie die Kinder so zu sich finden und auch zueinander finden und eben ihre Veränderungen auch miteinander dann besprechen. Das ist alles sehr niedlich. Und die Monster sind total witzig. Ja.
Ja, die Monster, die sind wirklich was Einzigartiges in der Serie. Was mir als Zuschauerin auf jeden Fall gefallen hat, weil ich eigentlich schon so Jungs-Teenie-Geschichten irgendwie ein bisschen satt hab mittlerweile, war, dass da auch die Mädchen halt eine wichtige Rolle spielen und auch die unterschiedlichen Erfahrungen in der Pubertät so ein bisschen herausgestellt werden. Oh, auch durch die Monster. Ein Mädchenmonster wird ja von Maya Rudolph gesprochen. Star aus von Saturday Night Live und diversen Filmen. Und ja, ist eine Serie, die ich auf jeden Fall auch im Original empfehlen würde. Einfach weil die Sprecher ganz wunderbar sind, aber macht sicherlich auch oft Deutsch Spaß. Und ja, die Altersfreigabe ist, glaube ich, 16 bei Big Mouth. Also auf jeden Fall geeignet für Leute, die es schon hinter sich haben, die sich daran erinnern wollen, aber nicht durchweg, nicht auf so eine zahme Art und Weise, wie es vielleicht sowas wie die John Hughes-Filme aus den 80ern oder selbst American Pie oder so bieten, sondern eher eine wirklich deftige, aber trotzdem warme und liebevolle Herangehensweise an die Pubertät. Ja.
Ich glaube, alles, was du jetzt gerade gesagt hast, kann man auch über Sex Education sagen. Und ich glaube wirklich, dass alle, die Sex Education mochten, die könnten ruhig auch gerne mal bei Big Mouth reingucken, weil die schon einen sehr ähnlichen Ton haben, damit umzugehen, auch wenn sie natürlich komplett unterschiedliche Serien sind. Aber es sind schon auch gleichzeitig wieder ähnliche Töne, die sie anschlagen.
Ja. Und alle, die Sex Education nicht machten, so wie ich, sollten auch reinschauen. Die dritte Serie, die wir hier bei diesen neueren, in Anführungszeichen, Sitcom-Formaten im Animationsgewand aufgeführt haben und die auch eine sehr gute Bewertung hat bei Movieblood mit 8,1, ist ebenfalls bei Netflix. Und zwar handelt es sich um BoJack Horseman, die Geschichte eines ehemaligen Sitcom-Darstellers, der auf seinen Tantiemen sich quasi ausruht, in einer Midlife-Crisis sich befindet und sich dann anfreundet mit der, ich glaube, Ghostwriterin war es, seiner Biografie. Und was man bei BoJack Horseman, glaube ich, noch dazu sagen sollte, es geht um ein Pferd. der quasi in so etwas Ähnlichem wie Full House damit berühmt geworden ist, nämlich Horsin' Around. Und jetzt irgendwie sein Leben, seine Karriere wieder beleben will, mit unterschiedlichen Mitteln in den einzelnen Staffeln, aber sich auch sehr, sehr viel unterwegs kaputt macht dabei. Und das ist eine Serie, ich muss sagen, ich habe es noch nicht fertig geschaut, weil BoJack Horseman, ich find's toll, aber ich brauche immer ungefähr ein Jahr Abstand zwischen den Staffeln, weil ich danach ungefähr, ich gucke die Staffel durch und muss dann irgendwie 3 Monate anderweitig Serientherapie machen, damit ich das überstehe und verarbeite, ohne dass es mich komplett runterzieht. Wie geht's euch mit BoJack?
Ja, ich kann eigentlich auch die Leute nicht so richtig verstehen, die dann diese Staffeln oder diese Staffeln an einem Stück durchschauen, weil ich ertrag das gar nicht. Ich kann immer noch nur eine Folge gucken, weil mich die dann emotional total auslaugt in der Regel. Gerade eben, wenn es dann in die späteren Folgen reingeht. Es sind halt wirklich Themen, die mich dann auch selber betreffen. Es geht ein bisschen um Midlife-Crisis. Ich habe noch keine Midlife-Crisis, aber eine Quarterlife-Crisis könnte man mir vielleicht schon irgendwie attestieren oder so. Und sowas, du findest dich halt wieder als 20-something, als 30-something und als Mensch, der irgendwie über 40 ist und irgendwie guckt, was er mit seinem Leben anstellt. Und es ist sehr viel Schmerz in der Serie. Es ist aber irgendwie dann gleichzeitig wieder so ein bisschen aufgefangen dadurch, dass es eben Tiere sind, die da miteinander sprechen und Tiere und Menschen, die miteinander in Dialog treten. Und ja, gleichzeitig eben auch so eine Hollywood-Persiflage dann ist. Ja, das.
Ja, wie du das schon so schön sagst, also in der Serie steckt eigentlich so viel drin. Also man kann das gucken als wilde, lustige Hollywood-Hommage über Hollywood mit ganz vielen anthropomorphen Tieren und unzähligen Hintergrund-Gags, wo man die Folgen eigentlich 3-4 Mal gucken kann, immer noch irgendwas entdeckt. Und dann auch dieser große psychologische Aspekt von BoJack Horseman, der halt im Lauf der Serie halt immer stärker wird und wirklich tiefen Psychologie betreibt bei einem Zeichentrickpferd. Und ich glaube, keiner hätte am Anfang gedacht, dass uns allen irgendwie diese Charaktere so ans Herz wachsen. Ich habe damals die erste Staffel gesehen und habe dann tatsächlich aufgehört, weil ich dachte, das ist einfach nur Californication mit dem Pferd. Und habe dann, glaube ich, auch erst letztes oder vorletztes Jahr, dann bin ich wieder eingestiegen und habe mich dann sofort plötzlich verliebt. Vielleicht brauchte ich auch im Leben erst die Quarterlife-Crisis, um die Serie zu verstehen. So.
Du bist ein bisschen jünger als ich, glaube ich.
Habt ihr eine...
Ja. Ja, ja. Das sind wahrscheinlich dann die 2 Jahre, die du vorher geguckt hast schon. Ja.
Habt ihr eine Lieblingsfolge von BoJack Horseman?
Nee, oh, nee, ich kann es nicht sagen so richtig.
Schwierig, das verschwimmt alles so ein bisschen.
Ja.
Wo du schwimmen sagst, weil ich möchte auf jeden Fall die Unterwasserfolge.
Ah, stimmt, erwähnen. Ja.
Ich glaube, ist die aus der 2. Staffel oder aus der 3?
Aus der 3, glaube ich.
Aus der 3, ja.
Wo BoJack, ich glaube, für ein Filmfestival irgendwie unter Wasser reitet. Und dann gibt's da auch Seepferdchen.
Hast du gerade unter Wasser reitet gesagt? Also
ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, beim Pferd. galoppiert. Genau, weil die ist komplett unter Wasser erzählt und die Erzählung ist generell einfach sehr, sehr innovativ und einfallsreich, wenn es darum geht, auch ohne Worte etwas darzustellen. Und das ist sowieso ein großer Vorteil von BoJack Horseman, dass dass es visuell auch einfach unglaublich stark und kreativ erzählt ist. Eben die Hintergrundwitze, aber auch so, wenn es um die Darstellung von Emotionen bei den Tieren geht, die ja eigentlich sehr übertrieben theoretisch dargestellt sind. Und ja, ich finde das toll. Ich hätte gerne einen Spin-off, und zwar moderiert von Mr. Peanut Butter.
Den ich übrigens gerade als T-Shirt trage, den seht ihr gerade nicht. Ja.
Nämlich hier Stars, what do they know, let's find out. Das war nicht der komplette Titel, das wird den ganzen Podcast einnehmen. Nein, BoJack Horseman ist wirklich eine tolle Serie, aber da würde ich auf jeden Fall empfehlen, von vorne zu schauen, weil die Story quasi kontinuierlich durch die ganze Serie geht und sie ist abgeschlossen und man hat das sein ganzes Leben Zeit, um sich da durch die psychologische Mangel nehmen zu lassen.
Jetzt kommt's auch gerade langsam alles wieder hoch, ja. Ich weiß so, diese eine Folge, wo er eine komplette Folge lang eine Trauerrede hält und sonst nichts passiert, die hat mich auch sehr stark berührt. Und diese Folge, wo es, da ging es, glaube ich, um seine Mutter, die auch an Demenz erkrankt und dann plötzlich immer so zwischen Gegenwart und Vergangenheit ihr Verstand hin und her springt. Das war eine sehr tolle Folge. Ich glaube, das war in Staffel 4 so.
Ja, aber es ist trotzdem lustig.
Ja, lustig und wahnsinnig, ja.
Die Tierwitze, die sind wirklich, die sind erste Sahne. Also ich glaube wirklich, in der ersten Folge kommt schon so eine Folge, wo sie dann im Supermarkt sind und dann hört man so ein Gespräch unter 2 Hunden mit denen, der eine sagt eben, oh, ich darf keine Schokolade essen, denn ich würde sterben. Und ja, die Hunde sterben halt wirklich, wenn sie Schokolade essen. Das ist halt irgendwie so.
It's funny, because it's true, yeah.
Ja.
genau, BoJack Horseman gibt es 6 Staffeln bei Netflix und das stammt von, erschaffen von Raphael Bob Wexberg und der hat auch mitgearbeitet an Tuki and Bertie und das ist so ein kleiner Geheimtipp, den wir hier nur am Rande erwähnen wollen, gibt es glaube ich 1 Staffel bei Netflix und die wurde aber von Netflix gecancelt, aber von einem anderen Sender gerettet. Wenn euch BoJack Horseman gefällt, dann schaut auf jeden Fall Tuki and Bertie bei Netflix. Der Zeichenstil ähnelt sich auch stark.
Heißt nicht
Tuka? Tuka and Bertie.
Tuka and Bertie. Genau, ja. Sorry. genau, das sind so Serien, die sich eher so mit realistischen Themen, sage ich mal, befassen, die meistens in wiedererkennbaren Welten, Kleinstädten und so weiter spielen, die sich mit Familien, Kindern oder alternden Hollywood-Stars befassen. Aber als nächstes geht's eher um Sci-Fi, denn wenn man über Animationsserien für Erwachsene spricht, dann kommt man nicht um Sci-Fi drumherum. Da gab es in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Eine der alten Recken des Genres, eine Beispielserie, die Sci-Fi schon früh für, sage ich mal, ältere Zuschauer im Animationsgewand beliebt gemacht hat, war Futurama. Das sei hier natürlich erwähnt, hat eine Durchschnittsbewertung von 7,5, stammt aus der Feder von Matt Groening, der auch die Simpsons erschaffen hat. Und ist, by the way, auch einer der Gründe, warum die Simpsons Ende der 90er im Bach runtergegangen sind für eine Weile, weil der Creative Drain, der Brain Drain, also die Kreativen sind dann teilweise halt rüber zu Futurama gegangen. kennen vielleicht viele, falls ihr Futurama noch nicht kennt. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es gibt gegen Ende ein riesen Auf und Ab in dieser Sci-Fi-Geschichte, die im Jahr 3000 spielt. Aber es lohnt sich, da auf jeden Fall einzusteigen. Und ihr könnt die bei Amazon Prime Video streamen. Habt ihr Futurama noch guten Erinnerungen? Schaut ihr das noch regelmäßig oder ist das jetzt schon im Sand der Zeit verschüttet?
Also ich habe das sehr sprunghaft geschaut. Also ich habe wirklich nie irgendwie mal mehrere Folgen nacheinander oder so, sondern meistens so Samstag Vormittag, wenn dann der Simpsons-Block vorbei war, kam dann in der Regel danach so ein Futurama-Block und da habe ich dann mal reingeschaut und die Folge, die mir da wirklich am meisten in Erinnerung geblieben ist, war eben The Late Philip J. Fry. Das war eine Offenbarung. Das ist wahrscheinlich also die beste Futurama-Folge von denen, die ich gesehen habe. Ich habe wahrscheinlich so ungefähr 30% der Folgen gesehen für den Futurama. Ja.
Hatte auch eine sehr turbulente Geschichte durch Absetzung und so weiter hinter sich.
Ja, die aber lief ja bei zig Sendern und dann mal als Filme weitergeführt. Und ja.
Ja, also es ist kompliziert, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Max, hast du die bis zu Ende geschaut?
Ich habe die bis zu Ende geschaut. Ich habe auch in den frühen 2000ern mit Futurama habe ich mir die DVDs gekauft und damit dann angefangen und dann später linear geguckt und dann immer versucht, irgendwie hinterherzukommen, wo geht die Serie denn jetzt überhaupt weiter, nachdem sie einmal abgesetzt wurde. Und dann gab es diese einzelnen Filme irgendwie von 2007 bis 2019 und dann gab es wieder neue Staffeln und wieder bei anderen Serien, Sendern. Das war schon eine wilde Zeit. Aber die Serie liebe ich auch. Aber sie verschwimmt so ein bisschen leider in Erinnerung. Vielleicht sollte ich irgendwann noch mal, wenn irgendwann mal Zeit ist, einen Rewatch machen.
Ja, falls ihr Futurama noch nicht kennt, aber gerne insbesondere Final Space, auf die wir noch zu sprechen kommen, oder Rick and Morty schaut, dann schaut euch Futurama auf jeden Fall an, denn ein paar Dinge werden euch bekannt vorkommen. Bestimmte Figurentypen zum Beispiel. Denn ich habe ja schon erwähnt, Sci-Fi boomt, das auch bei den Animationsserien und erst recht bei den Animationsserien für Erwachsene. Und die wahrscheinlich aktuell erfolgreichste, ja, Sci-Fi-nahe Serie im Animationsbereich ist Rick and Morty von Dan Harmon und Justin Roiland. Da ist jetzt kürzlich die 4. Staffel in den USA zu Ende gegangen. In Deutschland kann man die 4. Staffel bei Sky Ticket anschauen und der erste Teil von Staffel 4 erscheint am 17. Juni bei Netflix.
Ist schon der auch. Ist heute schon da. Der ist der ab ist heute, ist, genau,
ach, heute schon
online gegangen. Ja.
Boah.
Ja.
Wobei, wenn der Podcast rauskommt, ist es ja 17. Juni.
Gott.
Einen Tag früher auf jeden Fall schon erschienen. Falls ihr Rick and Morty mögt, dann könnt ihr die erste Hälfte von Staffel 4 jetzt schauen. Hat bei Moviepilot eine wahnsinnige Durchschnittsbewertung von 8,8, was wirklich Spitzenklasse ist, soweit ich das hier sehe, bei den Animationsserien für Erwachsene. Und ich bin da nie so richtig reingekommen. Mir war das alles immer ein bisschen zu zynisch. Aber ihr beide schaut das doch immer noch, nicht wahr?
Ja.
Max, kannst du mal erklären, worum es bei Rick and Morty geht?
Bei Rick and Morty geht es um den verrückten Wissenschaftler, nenne ich ihn jetzt erstmal einfach Rick Sanchez und seine Familie, beziehungsweise um seinen Enkel Morty, mit dem er gemeinsam durch, ich wollte jetzt erst Raum und Zeit sagen, aber er reist nicht durch die Zeit, das haben wir nochmal gelernt in der 4. Staffel, der mit ihm durch das Multiversum reist und dabei wirklich viele, viele wahnsinnige Abenteuer erlebt und das Ganze eingebettet in Popkulturreferenzen im Sekundentakt mit sehr vielen herunterfallenden Kinnladen. Und ich kann das verstehen, warum die Serie viele Leute abschreckt, weil die halt schon sehr derbe ist am Anfang. So Rick rülpst immer und hat immer irgendwie so ein wie so Kotze am Mund. Also es ist schon teilweise ein bisschen eklig. Was aber zum Glück ein bisschen weniger wird. Also er rülpst dann später auch nicht mehr so viel. Was halt die Serie ausmacht, ist für mich sind die Geschichten, die einzelnen Folgen, die wirklich viel von der Science-Fiction aufgreifen und von der Wissenschaft, alles was mit Multiversumstheorie und Quantentheorie irgendwie und also alles verschiedene Szenarien und Theorien, die immer von Folge zu Folge aufgegriffen werden.
Ja, ist ein bisschen so wie Interstellar mit Family Guy gemischt, könnte man sagen. Ja, auch Stringtheorie und derber Humor.
Genau.
Da. Hendrik, ja.
Ich lasse den Vortritt an Hendrik.
Nee, ich wollte nur sagen, Hendrik hat ja auch ein Hendrik hat ja auch einen Seriencheck gemacht hier bei Streamgestöber, also eine kleine Folge, wo er erklärt, warum Rick and Morty viel besser ist, als viele Menschen wie ich zum Beispiel denken. Kannst du dein Fazit nochmal zusammenfassen für die Hörer, die die Streamgestöber-Folge noch nicht gehört haben? Also hat das auch irgendwann mal Herz zum Beispiel, wäre meine erste Frage. Weil ich fand Rick und überhaupt die Beziehung sehr nervig und hätte die beiden am liebsten einfach nur zum Sozialarbeiter geschickt.
Ja, also es hat Herz. Gerade musst dir vorstellen, wenn da wirklich ein Mensch ständig mit dieser gigantischen Größe des Universums und des Multiversums konfrontiert ist, dann zerbricht er irgendwann auch daran. Und du siehst diese Risse in Ricks Charakter, siehst du irgendwann auch. Also es ist irgendwann auch zu viel für ihn, auch wenn er der Zitat schlauste Mensch des Universums ist. Ich glaube, so referenziert er immer auf sich. Dann wird es trotzdem immer auch wieder auch tragisch. Auch die es ist auch so eine Familien-Sitcom am Ende. Also du hast ja immer auch diese Kernfamilie aus Rick und seinen Eltern und seiner Schwester, die dabei ist. Und die haben halt auch mit ihren privaten Problemen zu kämpfen. Und Jerry, der Vater von Morty, der ist einfach auch so ein Loser, der dann immer wieder auch damit konfrontiert wird, weil Schwiegervater halt viel schlauer ist als er und ihn das auch spüren lässt. Seine Frau ist erfolgreicher und schlauer als er. Ich würde sagen, Jerry ist der tragischste Charakter, der wahrscheinlich auch das meiste Herz mit reinbringt in die Serie. Max, siehst du das ähnlich?
Ich finde tatsächlich Rick eher richtig tragisch. Er mit seinem Gottkomplex der eigentlich sein ganzes Familienleben zerstört hat und da nicht rankommt, weil er die Fronten sind so verhärtet. Das merkt man dann später, wenn so die Trennung von Jerry und wie heißt sie Beth ansteht und er dann das erste Mal so ein bisschen Zugang zu seiner Tochter hat. Also da geht schon viel auch in die Herzrichtung später. Ohne jetzt viel zu spoilern.
Gut, naja. Vielleicht gibt es noch mal eine Chance. Also ich mag ja zum Beispiel Community von, keine Animationsserie ist, von Dan Harmon sehr. Deswegen hatte ich mich eigentlich auf Rick and Morty gefreut. Vielleicht habe ich irgendwann mal noch mehr Zeit und schaue mir das noch mal an.
Das ist auch eine Serie, wo man nicht mit der ersten Folge anfangen sollte, weil die auch wirklich nicht gut ist.
Na toll, das kommt jetzt auch ein bisschen spät, Max.
Das tut mir leid. 5 Jahre zu spät.
Also sehr in Max hier. Also du, ich brauche so eine Max-App, wo ich dann immer einschalten kann. Was sagt Max dazu? Soll ich die erste Folge als erstes schauen oder lieber bei Staffel 2 einschalten?
Ich mache dir sonst eine Liste mit Folgen, mit denen du anfangen sollst.
Ich sehe da auf jeden Fall Potenzial, falls jemand investieren will. Ihr findet meine Kontaktdaten in den Shownotes. Nein. Genau, eine Serie, die vergleichbar ist mit Rick and Morty, wenn sie auch sich erzählerisch etwas unterscheidet, ist so ein bisschen wie ein Amalgam aus Rick and Morty und Futurama, und zwar Final Space. Da gibt es bisher 2 Staffeln, die in Deutschland zumindest verfügbar sind, hat bei Moviepilot auch eine gute Bewertung von 7,9. Und das läuft in Deutschland bei Netflix, ist aber kein Netflix-Original, kein echtes. Max, du hast Final Space auch gesehen. Wenn Leute Rick and Morty zu zynisch finden oder ein bisschen zu derb, würdest du sagen, Final Space ist eher was für sie?
Auf jeden Fall. Also Final Space ist halt auch wirklich so dieses viele Multiversen, Science-Fiction-Abenteuer, aber halt alles ein bisschen jugendfreier, nicht ganz so derbe. Und die Serie hat sehr viel Herz. Es geht um den Astronauten Gary, der ein Häftling ist im Weltall und dann dort verschiedene Charaktere kennenlernt, unter anderem ein Wesen, das Mooncake heißt. Und ich liebe Mooncake. Das ist eigentlich nur eine Kopie von Nibbler aus Futurama. Ein kleines, süßes Wesen, das aber das ganze Universum vernichten könnte, wenn es wollen würde. Und die Serie hat halt wirklich so eine schöne durchgehende Geschichte mit tragischen Figuren, wie einem Auftragskiller, der nach seinem verschollenen Sohn sucht. Und das sind halt sehr schöne Geschichten. Du hast es auch gesehen, oder?
Ja, ich habe Teil der ersten Staffel gesehen, aber noch nicht durchgeschaut. Ja, mir hat's auch gefallen. Also es war halt alles ein bisschen sanfter irgendwie als Rick and Morty, was bei Rick and Morty war es mir oft auch einfach zu hektisch, was da alles ständig passiert. Ich bin halt auch alt, so ist das dann im Leben. Und Final Space hat mir da ein bisschen besser gefallen, auf jeden Fall. Und es hat mich halt auch sehr stark an Futurama erinnert, was immer eine gute Sache ist. Und Mooncake ist süß und ich will auch einen Mooncake haben, so.
Das ist halt so wie Futurama, so eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Aber ich finde es halt noch ein bisschen tragischer teilweise. Hier ist es ja, Gary hat irgendwie so seinen Love Interest, dem er jeden Tag irgendwelche Nachrichten schickt. Und dann trifft er später auf sie und merkt, dass es irgendwie gar nicht, dass es eine Doppelgängerin von ihr ist aus einer anderen Zeitlinie. Und die gar nicht sich an ihn erinnert. Und das ist also so eine tragische Liebesgeschichte noch zwischen den beiden, die sich dann entfaltet über zwei Staffeln.
Ja, Final Space hat auch eine Altersbewertung von 12 bei Netflix, also ist auf jeden Fall auch für jüngere Zuschauer geeignet als vielleicht Rick and Morty. Sorry, das ist hier Neukölln, falls ihr das gerade hört. in die komplett andere Richtung geht aber Love, Death and Robots. Die ist nämlich ab 18. Ich habe das noch nicht gesehen, auch wenn David Fincher als einer der Produzenten auf jeden Fall anregend klingt, da mal reinzuschauen. Es ist ein ganz besonderes Konzept und auch aus dem Sci-Fi-Bereich. Hendrik, kannst du vielleicht kurz sagen, was Love, Death and Robots von wahrscheinlich allen anderen Serien, über die wir hier sprechen, unterscheidet?
Ja, es ist eine Anthologieserie, das heißt, also jede Folge erzählt eine eigene Geschichte und das eben auch in einem anderen, jeweils anderen Animations- und Zeichenstil. Also jede Folge sieht anders aus, hat ein anderes Thema und das übergeordnete Thema ist eben Science Fiction. Das ist, ich bin kein Fan dieses Konzepts, weil es dann doch irgendwie wirkt, als hätte irgendwie ein Science Fiction Autor seinen Blog irgendwo liegen lassen und dann hat den Netflix-Produzent gefunden und hat daraus eben eine Serie gemacht. So wirkt das irgendwie manchmal, weil es, die Qualität schwankt auch sehr von Folge zu Folge. Es gibt sehr, sehr schlechte und sehr gute Episoden und die meisten, oder es ging auch, glaube ich, ganz am Anfang ging es auch darum, dass diese Serie eben provoziert hatte durch so einen komischen Hitler-Verschnitt, der dann ständig die Runde machte. Also wir haben einen Artikel bei uns beim Movie-Pilot, in dem wir die 5 besten Episoden vorstellen und dem würde ich dann einfach mal empfehlen. Der heißt auch Love, Death and Robots, das sind die 5 besten Episoden der Netflix-Serie. Da kann man sich so einen Überblick darüber machen und ich glaube, es ist auch der beste Zugang zu dieser Serie. Ich glaube, es ist schwierig, sich wirklich jede einzelne Folge anzugucken, auch wenn sie teilweise sehr kurz sind, weil man einfach nicht mit jedem Thema was anfangen kann, weil es jedes Mal eben was anderes ist. Das heißt, es ist irgendwie alles und nichts und irgendwie dann ist keiner am Ende richtig zufrieden, glaube ich, mit dieser Serie. Auch wenn sie eine recht gute Bewertung hat bei Moviepilot, 7,8 insgesamt. Ja, also ich war kein Fan des Konzepts.
Mich hat es ein bisschen vom Konzept her, als ich das gelesen habe, erinnert an eine Art Mini-Black Mirror. Max, was meinst du zu der Serie? Ist das lohnenswert oder sollte man wirklich nur die ausgewählten Folgen schauen?
Ich würde tatsächlich eher auf eine Folgenauswahl, auch wenn die Staffel eigentlich nicht wirklich lang sind, weil die Folgen sehr kurz sind, vielleicht eine Auswahl sich vorher raussuchen und die Folgen gucken, weil manche halt wirklich abfallen, aber was trotzdem am Ende übrig bleibt von der Serie ist halt, dass die Folgen halt alle unterschiedliche wahnsinnige Animationstechniken haben und manche sind wirklich atemberaubend, da ist es auch egal, um was es eigentlich geht in der Folge, weil sie einfach nur toll aussehen, aber es wiederholt sich teilweise auch ein bisschen, also manche, die dann so computeranimiert sind, die sehen dann sich sehr ähnlich, manche Folgen. Also das hätte man noch ein bisschen besser machen können, dass wirklich jede Folge einen komplett anderen Stil hat. Das hätte mir, glaube ich, noch mehr gefallen und ein bisschen weniger auf diesen Gewaltgrad. Also teilweise ist es halt wirklich schon abartig gewalttätig, einfach nur damit die Serie ab 18 ist. Eine der wenigen Serien oder Animationsserien bei Netflix, die auch ab 18 sind.
Das klingt schon wieder interessant. Abartig gewalttätig. Ja, Love, Death and Robots ist bei Netflix, wie gesagt, 7,8 bei Moviepilot klingt eigentlich ganz nett.
War letztes Jahr auch die Serie mit den meisten Bewertungen, glaube ich, bei Moviepilot.
Ja, man kann es ja auch super schnell dann wegbingen, ne?
Ja.
Wie gesagt, in den Shownotes findet ihr den Artikel mit den Folgentipps dann verlinkt. Eine Serie haben wir hier noch, die auch bei Netflix läuft, und zwar Enthüllungen zu Mitternacht. Also da habe ich mir das Konzept durchgelesen und brauche noch mal eine Erklärung, Max.
Was ist
sag
das?
Sag mal an, was soll denn das?
Also Enthüllungen zu Mitternacht ist so ein ganz, ganz seltsames Serienkonzept. Eigentlich ist es ein Podcast, das sind Folgen von des Podcasts von Duncan Trussells Family Hour. Das ist ein Comedian. Und diese Podcast-Folgen wurden ein bisschen umgeschnitten, auch ein bisschen nachvertont, um so ein bisschen eine Rahmenhandlung reinzubringen und das Ganze mit wirklich wahnsinnigen Animationen, psychedelischen Animationen von Pendleton Ward, dem Adventure-Time-Macher, unterlegt. Und das Ganze passt oft nicht so ganz zusammen. Also es ist manchmal schwer, man möchte sich auf dieses tiefgreifende Gespräch konzentrieren und dann passieren da wahnsinnig wilde Dinge irgendwie mit diesen Animationen. Aber also das Konzept fand ich schon ganz interessant. Bei manchen Folgen bin ich nicht so wirklich hinterhergekommen. Also dieser Podcast von Duncan Trussell, da lädt er halt irgendwelche Leute ein und redet mit denen über wirklich alles Mögliche. Also vom Drogenkonsum über eine tiefe Diskussion über den Komplex Tod in den USA, den Wirtschaftskomplex Tod. Aber es gibt auf jeden Fall eine Folge, die jeder gesehen haben sollte, und das ist die 8. Folge. Also wenn man mit der Serie nicht warm wird, das ist auf jeden Fall die eine Folge, die sich wirklich, wirklich lohnt bei dem Podcast, bei der Serie, ist der Tod des Egos heißt die Folge. Das ist nämlich dann ein Gespräch zwischen Duncan Trussell und seiner Mutter vor ihrem Tod. Die ist mittlerweile gestorben und es geht halt dieses Gespräch zwischen Mutter und Sohn über den Tod, über ihren bevorstehenden Tod. Und das ist sehr, sehr herzzerreißend und auch die Animation dazu ist auch, also in der ganzen Serie geht es halt um einen Spacecaster, der durch das Multiversum reist und irgendwelche witzigen Figuren und Leute interviewt. Und hier ist es dann halt auch seine Mutter, und die auch während eines Gesprächs gezeigt werden, und während dieses Gesprächs altern sie und durchlaufen Kreislauf von Leben und Tod, während die beiden halt darüber sprechen, über den bevorstehenden Tod der Mutter. Und das hat mich schon sehr überrascht und sehr mitgenommen, die Folge.
Genau, Enthüllung zu Mitternacht. Wenn man jetzt ein erwachsener Zuschauer von Adventure Time ist, weil Adventure Time ja technisch gesehen keine Animationsserie für Erwachsene ist, denkst du, das lohnt sich dann oder ist das nochmal was ganz anderes?
Also von den Animationen her ist es schon wirklich ein Drogentrip, visueller Drogentrip, den man da sieht. Also ich musste manchmal auch denken, auch so von diesen sehr tiefgreifenden Gesprächen wirkt das wie eine Serie für Menschen, die nachts um 2:30 unter Einfluss gewisser Substanzen stehen und jetzt eine Serie über das Leben gucken möchten. Über das Universum und das Sein und die Existenz.
Gut, Enthüllung zu Mitternacht, falls euch BoJack Horseman zu leicht ist. Dann schaut rein, streamt auch bei Netflix, hat bei uns eine 7,1. Und eine, ich glaube, auch recht philosophische Serie, die so zwischen Animation und Live-Action hin und her schwankt. Da gibt es sicher viele Diskussionen, was es denn nun genau ist, die aber auch so in den Sci-Fi-Bereich fällt, die wir nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, ist Undone bei Amazon Prime Video. Und würdet ihr sagen, dass man Undone gerade dann schauen kann, wenn man mit Animationsfilmen normalerweise, mit Animationsserien, also klassischen Animationen, normalerweise nichts anfangen kann?
Boah, ich würde sagen, ja. Also von den genannten ist es auf jeden Fall die schönste Animationsserie, würde ich sagen. Weil was mir jetzt aufgefallen ist, viele dieser Serien, über die wir geredet haben für Erwachsene, die sind schon manchmal auch sehr dreckig und unschön gezeichnet, also so Mut zur Hässlichkeit ein bisschen. Und Undone ist halt wirklich, jeder Frame in dieser Serie ist wie ein Gemälde, was ich mir gerne an die Wand hängen möchte.
Es ist ja kein Zufall, ne? Weil da wurden ja wirklich, die Hintergründe wurden ja mit Ölfarben gezeichnet. Also es ist ja isoliert. Also es ist buchstäblich ein Gemälde. Das ist das Witzige daran.
Und die Menschen wurden mit Rotoscoping animiert, nicht wahr? Also es wurden erst echte Schauspieler aufgenommen und dann wurde das nachbearbeitet, so wie bei Scanner Darkly zum Beispiel.
Genau.
Und deswegen gibt's diese Diskussion. Was ist es denn jetzt? Ihr würdet die beide vorbehaltlos empfehlen?
Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ist auch was für BoJack Horseman-Fans. Ist ja auch der Raphael Bock Waxberg hat da ja mitgemacht. Oder auch, glaube ich, auch mitgeschrieben. Und die Hauptrolle spielt Rosa Salazar, die auch schon hier bei Alita die Hauptrolle gespielt hat. Ist auch eine.
Und ist insgesamt ein bisschen philosophisch angehauchte Sci-Fi?
Es ist auch wieder so ein Selbsttherapie-Trip, weil sie reist in der Zeit zurück zu dem Moment, wo sie von ihrem Vater verlassen wurde. Und es geht eben so ein bisschen darum, dieses Trauma aufzuarbeiten. Das passt auch sehr gut eben zu diesen Therapieserien wie eben auch Matroschka oder eben auch BoJack Horseman. Das fällt da irgendwie auch so rein. Leute, die ihren Problemen auf den Grund gehen, nach den Wurzeln suchen. Eine lange Therapiestunde ist das.
Das ist schön gesagt, ja.
Dann eine lange Therapiestunde bei Amazon Prime Video kann man auch, glaube ich, recht schnell schauen. Ist bisher nur eine Staffel.
Es kommt noch eine zweite, glaube ich. Es kommt noch eine zweite.
Hier, wie heißt er? Spielt er auch mit? Aus
Bob
Breaking
Odenkirk.
Bad. Ja. Bob Odenkirk. Ja. Na, schon allein deswegen. Lasst euch das nicht entgehen. Ich glaube, da gibt es ja auch in der Movie-Pilot-Redaktion viele, viele Fans von. Das wäre der Sci-Fi-Blog und eigentlich auch schon das Gros dieses Podcasts. Ich möchte aber eine Serie nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich stehe da ganz allein da hier in der Gruppe und habe sie als einzige zumindest teilweise gesehen. Und zwar Archer, eine ganz, ganz wunderbare Agenten/Miami Vice und was auch immer noch Parodie. Die gibt es bei Netflix, ist ab 16 und hat bei Moviepilot eine Durchschnittsbewertung von 8,0. Das Problem bei Archer ist ein bisschen, dass die Qualität in den späteren Staffeln sehr schwankt. Aber was man der Serie auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, dass der Agentenplot, weil die Hauptfigur ist ein Geheimagent, der ist übermännlich, hypermaskulin und der männlichste Geheimagent auf der Welt, wo gibt, und leider auch ein bisschen unfähig manchmal. Was man der Serie zugutehalten muss, ist, dass sie sich in den späteren Staffeln auch immer wieder Experimente traut. Das heißt, am Anfang fängt sie so an wie eine Agentenparodie und dann gibt's eben irgendwann eine ganze Staffel, die sich nur damit befasst, dass sie diese Geheimorganisation, bei der Archer arbeitet, unter seiner Mutter, Mallory, in Drogenhandel einsteigt und so weiter. Und dann gibt's eine Staffel lange Arcs und so weiter. Und ist nicht immer alles so gut wie in den ersten Jahren. Aber falls ihr deftige Serienunterhaltung sucht, die auch ordentlich Parodien bietet, und falls ihr vielleicht gerade nicht in der Stimmung seid für super ernste Themen wie in BoJack Horseman oder in Undone oder aber sogar auch in Rick and Morty, dann schaut euch Archer an. Ich finde die Serie super und kann insbesondere die ersten Staffeln immer und immer wieder schauen, einfach weil ich auch die einzelnen Figuren ganz toll finde. Die hat auch manchmal wirkliche Arrested Development Vibes, weil sie auch so ein bisschen wie eine Bürokomödie wirkt manchmal und weil bestimmte Sprecher aus Arrested Development vorbeischauen. Und das Lustigste ist dann, dass die Hauptfigur vom selben Sprecher im Original gesprochen wird wie Bob aus Bob's Burgers. Und das macht dann alles noch schöner. Genau, Archer bei Netflix. So, wir haben jetzt, glaube ich, unseren großen Block an Serien, die es schon in Deutschland zu streamen gibt, abgearbeitet. Gibt es denn welche, bei denen ihr euch wünscht, dass sie schon in Deutschland zu streamen wären?
Harley Quinn vor allem, also die wird ja in den USA auch gerade großartig besprochen. Das ist die Serie mit Kaley Cuoco aus The Big Bang Theory. Sie spielt Harley Quinn und das ist auch so eine schnelle Popkultur-referenzlastige Serie, glaube ich, so habe ich das zumindest in den Kritiken mitbekommen. Mehr aber auch nicht. Ich glaube, Max, hast du nicht sogar schon ein paar Folgen gesehen davon?
Ja, eventuell, ja. Ich habe vielleicht auch zwei Staffeln schon gesehen davon. Und vielleicht liebe ich die Serie auch sehr. Oh.
Ja, aber die gibt's leider noch nicht so richtig bei uns zu schauen.
Nee, noch gar nicht. Ist leider auch noch nichts bekannt, wo sie in Deutschland ist. Also zu streamen ist das ein bisschen schade. Also vor allem nach dem Birds of Prey-Film hat halt so am Anfang so ein bisschen die gleiche Prämisse, dass Harley Quinn sich vom Joker trennt und dann so ein bisschen auf eigenen Beinen stehen muss und selber die Welt von Gotham, die von Männern dominierte Unterwelt von Gotham, sich da durchkämpfen will. Und das Ganze halt mit so einer unglaublichen Freundschaft zu Poison Ivy, die sich da entwickelt. Also das ist eine richtig, richtig gute Serie. Mhm. Und die auch sehr, sehr brutal ist.
Das Problem ist bei der ja auch, dass sie bei diesem DC-Streaming-Dienst veröffentlicht wurde. Und ich glaube, die wissen auch gar nicht, wie sie die Serien von dem DC-Streaming-Dienst nach Deutschland bringen sollen, glaube ich. Es ist irgendwie auch so ein logistisches Problem gerade.
Naja, zumindest Titans haben sie schon an Netflix verkauft und die Doom Patrol an Amazon. Vielleicht kommt es ja zu einem von den beiden.
Ja, das wäre super.
Ja, es wundert mich auch, dass es das noch nicht gibt. Also gerade jetzt im Kontext der Kinofilme und so. Es kommt ja noch ein Suicide Squad-Film und so. Wäre eigentlich an der Zeit, endlich mal Harley Quinn nach Deutschland zu bringen. Ich persönlich vermisse einen Streamingdienst, der mir Bob's Burgers anbietet. Es ist jetzt nicht die erwachsenste Serie. Es ist wahrscheinlich am ehesten noch eine für Kinder im Vergleich zu den anderen hier. Aber bislang ist es so, dass ich nur, wenn ich nach Hause zu meinen Eltern fahre und einen normalen Fernsehanschluss habe, Bob's Burgers schauen kann. Mhm. Und das finde ich nicht ideal, liebe Leute da draußen.
Aber die ist sehr schön synchronisiert, finde ich. Ich habe die auch immer bei Comedy Central geguckt. Ja.
Ja, die ist wirklich hervorragend synchronisiert, weil hier sind die Stimmen ja schon außergewöhnlich, insbesondere von den weiblichen Figuren. Und Bob's Burgers ist wirklich eine schöne Alternative auch zu den Simpsons. Das sei hier nochmal gesagt. Eine wirklich sehr, sehr süße, schöne Serie, die man auch als Erwachsener problemlos schauen kann. Wenn euch das andere hier im Angebot dieses Podcasts zu hart war, dann schaut mal rein bei Comedy Central und schaut Bob's Burgers. Vielleicht ist es ja irgendwann auch mal in Deutschland zu streamen. So, wenn ihr jetzt von all diesen Serien, die wir hier genannt haben, wenn eine empfehlen würdet, welche wäre das? Hendrik, fang du doch mal an.
Ich würde wirklich
schwierigste Frage.
Ich bin mir aber recht sicher, dass ich Undone empfehlen würde, weil sie ja wirklich das stärkste Konzept, glaube ich, hat. Es ist wirklich auf dem Punkt umgesetzt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist diese Selbsttherapie, diese und dann angewendet eben durch eine Zeitreise. Dadurch hat es dann auch so einen schönen kleinen Sci-Fi Einschlag, der aber eben sehr funktional angewendet ist. Und dann hast du eben wirklich diese recht außergewöhnliche Animationsweise, die du ja auch wirklich in Filmen schon sehr selten siehst und in Serien eben so gut wie gar nicht, weil es auch einfach sehr aufwendig ist, dieses Verfahren. Inzwischen kann man das mit dem Computer eben machen, aber trotzdem ist es wirkt es sehr wertvoll. Und bei allem, sie ist sehr tragisch und traurig und auch tiefgründig und so, aber sie ist trotzdem auch sehr witzig, weil Rosa Salazar das eben sehr gut balancieren kann. Das hat man ja auch schon bei Alita gesehen. Sie hat da irgendwie ein gutes Gespür für diese kleinen, ruhigen, witzigen Momente, die sie dann eben, die sie aber auch eben mit tiefen Emotionen dann umtanzen kann. Das ist alles doch, und dann ist mein Tipp.
Max, was würdest du empfehlen?
Soll ich jetzt für jemanden empfehlen, der noch gar nichts davon kennt?
Ja, gern.
Dann ist es nämlich richtig hart. Es ist richtig hart. Ich schwanke zwischen Rick and Morty und BoJack Horseman, weil ich glaube, ich sage BoJack Horseman, weil diese Serie einfach so ein großes Gesamtpaket bietet als Animationsserie für Erwachsene. Von der Thematik her und sie halt. Wer Comedy sucht, findet dort recht viel und wer Drama sucht, findet dort umso mehr. Also die Serie hat einfach eine komplette Gefühlskoloratur in 6 Staffeln. So.
Allein ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es gibt auch viel zu wenig Katzen mit Hauptrollen in US-Serien. Finde ich sehr gut. Katzen, Pferde, Pinguine. So, das ist das, was ich mir von modernem Seriencasting einfach wünsche.
Katzen, Pferde, ja.
Ja, damit ist gut. Ja, damit habt ihr ja hier reichlich Empfehlungen gesammelt, liebe Hörer da draußen. Falls ihr thematisch verwandte Folgen von diesem Podcast noch sucht, dann empfehle ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal den kurzen Streamgestöber-Check zu Rick and Morty mit Hendrik hier aus der Runde. Den könnt ihr hören. Wir haben darüber hinaus natürlich auch noch die große Simpsons-Folge aufgenommen zum Start von Disney Plus, in der wir über die Highlights aus 30 Jahren die Simpsons sprechen. Und es gibt für Animationsfans allgemein noch eine Podcast-Folge, die sich ausschließlich um die Studio Ghibli-Filme dreht, die es ja bei Netflix gibt. Es gibt also viel, viel zu hören für Animationsfans da draußen. Ich möchte an dieser Stelle aber noch mal explizit einer Hörerin danken. Die hat nämlich einen wunderbaren, schönen Kommentar bei Podbean, das hat uns auch etwas überrascht, geschrieben, nicht bei Apple Podcasts, und zwar die Lisa, die sich jedes Mal freut, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Und wir freuen uns auch jedes Mal, wenn wir hier Hörerfeedback bekommen. Vielen Dank dafür. Wir haben das gelesen, wir haben uns gefreut hier, wir haben das geteilt bei in unserem Teams-Chat. Und ihr könnt das gar nicht euch vorstellen, wie sehr uns das freut, wenn wir solches Hörerfeedback bekommen.
Viele also, virtuelle Herzen, die dann verschenkt werden, ja.
Auf jeden Fall. Herzen überall. Das heißt, wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich, wie Lisa oder wie auch andere es schon getan haben, in euren Apps machen, die das anbieten. Auf jeden Fall auch natürlich bei Apple Podcast. Und wir lesen das auf jeden Fall und wir nehmen auch generell euer Feedback für den Podcast auf. Auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann könnt ihr uns das schicken, zum Beispiel auch als E-Mail an podcast@movieplot.de. Und auch wenn ihr Sprachnachrichten für uns habt zu einem Thema, das wir in einem Podcast behandelt habt, dann schickt sie uns. Ohne euch wäre nämlich Streamgestöber nicht möglich. Wir machen das für euch. Wir freuen uns über jegliches Feedback zu diesem Podcast und wir wollen euch an dieser Stelle auch nochmal recht herzlich danken, dass ihr ihm treu bleibt. Max, wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden?
Man findet mich und meine Artikel zum Beispiel auf Moviepilot unter Wieselmax oder man kann mich auch gerne kontaktieren über Twitter und Instagram, da auch einfach Wieselmax eingeben.
Hendrik, wo bist du zu finden?
Ebenfalls bei Moviepilot, da heiße ich Hendrik Busch. und bei Twitter bin ich als Hokkaido-Kürbis unterwegs, so wie das Gemüse aus Japan.
Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F und bei Moviepilot als Gaffer oder eben einfach als Jenny Jecke. Und wir danken euch, wie gesagt, recht herzlich für das Zuhören und wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertung. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.